gut. Dann muss ich ein bisschen was dazu sagen, um was es überhaupt geht. Also, weil wir sind mittendrin, weil wir arbeiten seit wann? Seit sicher über 7 Jahren an dem Thema insgesamt, also an der Schöpfungsgeschichte.
Ich hab nichts verpasst.
Kaum. Also, das heißt, man kann jederzeit einsteigen, weil das ist eh schon wurscht. Das heißt, wir holen uns die wesentlichen Dinge. Wir haben uns mit der Schöpfungsgeschichte eben insofern beschäftigt, als wir den Bezug suchen zu uns selbst, auch wenn wir uns als Menschen als schöpferisches Wesen betrachten, wo finden wir ähnliche Prozesse in uns? Das heißt, die Frage, was geht uns das ganze Thema eigentlich ganz konkret heute an? Also das heißt, wir sprechen nicht über die Schöpfungsgeschichte jetzt nur als etwas, was irgendwie die Vergangenheit aus biblischer Sicht beschreiben soll, sondern es soll uns einfach Bilder liefern, auch für Prozesse, die heute im Menschen stattfinden, die heute für uns wichtig sind. Und wir sind natürlich jetzt schon sehr weit fortgeschritten mit dem ganzen Schöpfungsprozess, insofern wir da schon drauf gekommen sind, dass es also da eine ganze Welt geistiger Wesenheiten gibt, die über uns stehen, was so viel heißt wie, das sind geistige Kräfte, die wir bewusst, im Normalbewusstsein zumindest noch nicht aufrufen können, die aber teilweise, wenn wir das Bewusstsein weiterentwickeln, sehr wohl also den Menschen zugänglich sind. Also das heißt, wenn wir schöpferisch tätig sind, haben wir es in gewisser Weise mit diesen Kräften einmal zu tun, beziehungsweise mit dem, was noch darüber liegt, was die eigentliche Schöpfungsquelle ist, was man im Christlichen halt dann die Trinität nennt. Also das heißt, das ist der Punkt, wo man sagen könnte, da passiert die Schöpfung aus dem Nichts. Also das heißt, wo man wirklich bei Null anfängt, das ist das Synonym dafür. Im Christentum nennt man es halt jetzt die Trinität. Auf den Namen kommt es nicht an. Während da sind es schon also Abstufungen davon, wo letztlich alles aus der Quelle heraus fließt, aber Abstufungen, wo das immer mehr sich konkretisiert, bis es schließlich einmal irgendwo bei uns unten ankommt und sich da jetzt in unserem Bewusstseinsleben widerspiegelt. Das ist also der Weg, wie das menschliche Bewusstsein entstanden ist, sagen wir mal so, also dass das da herunterfließt und irgendwann bei uns als bewusstes Gedankenleben zum Beispiel auftritt. Wir haben aber auch, und dafür ist ein Bild jetzt die unterirdischen Kräfte, wenn man so will, wir haben auch sozusagen ein dunkles Gegenbild zu dem Ganzen. Wir haben also in unserem, sagen wir mal, Unterbewusstsein, wir könnten das als Überbewusstsein bezeichnen, da stehen wir mit unserem normalen Tagesbewusstsein, und darunter gibt es also eine Schicht, die man das als Unterbewusstsein bezeichnen kann, von der wir sehr wenig wissen in Wahrheit. Ein bisschen tut die Psychologie daran kratzen, an den Dingen, dass man da halt durch weiß ich nicht, Hypnose oder Traumdeutung oder sonst was ein bisschen was heraufholt, aber das ist im Grunde noch der winzigste Teil dessen, was in unserem Unterbewusstsein drinnen sitzt. Da sind also sehr, sehr starke Kräfte drinnen. Das sind die Kräfte, die uns in gewisser Weise erst möglich machen, so als irdischer Mensch dazustehen, weil das sind Kräfte, die eigentlich so, je weiter wir hinaufgehen, immer mehr mit, im Grunde mit dem ganzen Universum zu tun haben. Also die führen uns eigentlich weit über unsere Einzelpersönlichkeit hinaus, sondern verbinden uns mit etwas viel, viel Größerem. Und dass wir überhaupt so Einzelpersönlichkeiten sein können, dazu sind also sehr wesentlich diese unterbewussten, oder wir nennen es jetzt auch unterirdische Kräfte, auf den Zusammenhang werden wir noch kommen, so wie man diese Kräfte mit dem Kosmos irgendwie zusammenbringen kann, kann man das in gewisser Weise mit dem Unterirdischen zusammenbringen. Und diese Kräfte hängen daher zum Beispiel auch mit dem zusammen, was unseren Egoismus fördert. Das ist heute ein sehr großes Thema. Weil wir stehen heute ganz stark drinnen in der Zeit, wo die Menschen ihr Ego sehr stark entwickeln, wo es darum geht, sozusagen eine starke Persönlichkeit auf Erden zu sein. Und starke Persönlichkeit heißt primär einmal, ein starkes Ego zu haben, das sich hineinstellt, sagt, ich sehe die Welt so und so und ich gehe meinen Weg aus dem heraus. Das ist aber nicht zu verwechseln mit dem menschlichen Ich. Das Ich ist noch was ganz was anderes. Das Ego ist etwas, was sich abgrenzt, was sozusagen dadurch seine eigene Form findet, aber sich im Grunde vom Rest der Welt abgrenzt. Das brauchen wir hier. Also wir brauchen schon einen eigenen Körper zu haben in Wahrheit. Schon das ist der Grundegoismus, den wir haben. Wir sind nicht zufrieden, dass unsere Seele im Kosmos schwebt, sondern wir wollen einen eigenen Körper haben, weil wir nur da wirklich zu dem Bewusstsein unserer selbst irgendwo kommen. Das Ich, das etwas anderes ist als das Ego, braucht das Ego in gewisser Weise, um sich seiner bewusst zu werden. Weil es ist wahnsinnig schwer, wenn du als Ich unter Ichen irgendwo in irgendwo schwebst, dich zu finden und dich als dich selbst zu erkennen. Das ist so, wie wenn du als Wassertropfen im Ozean schwimmst und dich als etwas Eigenständiges erkennen sollst. Das ist schwer. Also, das heißt, wir brauchen das da drinnen stecken jetzt und ich bin ich und der ist er. Und wir stehen einander gegenüber. Also dazu ist diese Ausbildung des auch sehr starken Egos notwendig. Die Gefahr ist nur, das Problem ist, wenn das Ego einseitig die Überhand gewinnt, hat das Ich nichts mehr zu erregen. Weil das Ego sagt, gut, ich bin das, der sich abgrenzt, der sagt, ich brauche das für mich, ich brauche jenes für mich und das hole ich mir. Während das Ich ist eigentlich das, was im Grunde im ganzen Kosmos zu Hause ist und sagt, ich schwebe im Kosmos und schöpfe aus dem Ganzen etwas heraus und schaffe damit etwas Neues, bereichere eigentlich den ganzen Kosmos damit. Der will nichts für sich, sondern der will eigentlich schöpferisch etwas Neues in die Welt stellen. Und wenn man das tut, kann man nur etwas verschenken. Also ein schöpferischer Prozess ist immer ein Prozess des, ja im Grunde sich Verschenkens. Und dadurch die Welt um eine Facette erreicher machen, die es vorher nicht gab. Das ist das Einzige, was das Ego nicht kann. Das Ego sagt, gebt mir, was ich brauche. Das muss aber da sein. Das ist das Problem. Das Ego ist nicht schöpferisch. Also es ist angewiesen darauf, dass gnädigerweise die Götter oder wer immer uns irgendwas zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt sind wir da. Gott sei Dank haben wir einen Körper gekriegt, den haben wir eh nicht selber gemacht. Aber den nehme ich und leben tut er auch noch. Also belebt ist er und beseelt ist er. Also er hat Bewusstsein. Das haben wir alles nicht selber gemacht. Wir sind froh, dass wir das irgendwie zur Verfügung haben. Und mit dem kann das Ego operieren. Und das operiert also eigentlich, indem es Dinge an sich heranrafft. Weil es darauf angewiesen ist. Und je größer das Ego ist, desto mehr rafft es halt heran. So, mir gehört das. Ich habe es jetzt. Das Ich ist etwas, was wirklich aus dem Nichts heraus neu etwas schafft. Naja, einen Körper oder so schaffen wir natürlich nicht, das bringen wir nicht zusammen. Aber die erste Quelle, wo wir etwas tun können, im Seelischen. Im seelischen Bereich, zum Beispiel wenn wir künstlerisch tätig sind, können wir etwas völlig Neues schaffen. Das ist nicht bloß nur ein Umschaffen von etwas Vorhandenem, sondern ein wirklicher Künstler bringt einfach einen neuen Einschlag herein. Und dadurch wird auf erster Linie einmal die Seelenwelt reicher. Und das kann ich dann umsetzen in ein äußeres Kunstwerk und so weiter, aber zuerst muss es einmal irgendwo seelisch da sein. Also egal, ob das jetzt ein Musiker ist, ob das ein Dichter ist oder ein Maler, was auch immer, irgendwo in seiner Seele muss der neue Impuls entstehen. Dann ist er wirklich ein Künstler. Und dann gibt es 100.000 andere, die eigentlich nur Ego haben und die das jetzt als Stil nachmachen. Und wo der eigene Impuls vielleicht nur sehr klein ist. Also da gibt es große Unterschiede. Daher gibt es zwischen Kunst und Kunst Riesenunterschiede. Und es ist immer ein Unterschied, ob einer irgendeinen ganz neuen Stil in die Welt gebracht hat oder die 100 anderen, die bis heute das genauso genial nachmalen. Und auf den ersten Blick findet man keinen Unterschied mehr. Nur das Eigentliche, der neue Impuls, der gekommen ist, den hat halt vielleicht nur der eine hineingebracht. Das ist das Ich. Und also um dieses Thema geht es jetzt. Also vor allem bei uns dieses Ich und Ego, man kann sagen, also das, der ganze untere Bereich hat mit dem Ego zu tun. Weil um das geht es sehr stark in unserer Zeit, da die richtige Balance zu finden. Weil je mehr wir in die Vergangenheit zurückgehen, umso weniger Bewusstsein für das eigene Ich war noch vorhanden. Es war zwar das Ich als solches schon da, weil man kann sagen, der Mensch als Mensch, wie wir ihn heute bezeichnen können, der hat von Anfang an das Ich, damit beginnt sein eigentliches Menschsein. Also das ist der Moment, wo in der biblischen Schöpfungsgeschichte dann halt wirklich am sechsten Tag der Mensch geschaffen wird. Da geht es eigentlich primär mal um das menschliche Ich, das geschaffen wird. Aber seitdem haben wir es, aber wir haben noch lang nicht ein Bewusstsein dafür, dass wir es haben. Und wir haben noch lange nicht gelernt, damit umzugehen. Also aus dieser Schöpferquelle wirklich, wirklich bewusst tätig zu werden. Und das Ich-Bewusstsein ist eben erst richtig da, wenn das Ich auch weiß, dass es diese Schöpferquelle ist. Dass es eigentlich also etwas hat, was mit dem Allerhöchsten identisch ist. Das fähig ist, aus dem Nichts herauszuschaffen. Und ich schätze einmal, wir sind heute wirklich in den Tagen, in denen wir jetzt stehen, also das heißt im beginnenden 21. Jahrhundert, jetzt erst so richtig drinnen, dass wir das begreifen können. Was das bedeutet, das Ich. Weil das heißt, dass ich mit dabei, wenn ich wirklich aus dem Ich tätig bin, auf nichts aus der Vergangenheit wirklich stützen kann. Ich kann nicht sagen, die vor mir haben so gedacht, das nehme ich halt und verändere es weiter. Ja, ich kann das studieren, alles. Aber es kommt heute auf den neuen Impuls an, der hineinkommt, der über das hinausgeht, was da war. Und zwar ganz bewusst. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eben das Ego die Überhand gewinnt und dann kommen Kräfte heraus, wo wir sehr bald merken werden, das Ich ist nicht mehr fähig, sie zu beherrschen. Da steckt nämlich ein ungeheures Kraftpotenzial drinnen. In diesem unterbewussten seelischen Kräften einmal. Das sind noch weitere, aber nehmen wir mal die seelischen. Also da stecken Urgewalten drinnen, gegenüber denen das Ich noch sehr klein ist und trotzdem aber, wie soll ich sagen, der Reiter auf dem Ungetüm werden kann. Weil dieses Ungetüm, das haben wir sozusagen zur Verfügung gestellt gekriegt. Und die Aufgabe ist es zu zähmen, es zu verwandeln auch. Das heißt, zum Ausdruck wirklich unseres Ich zu machen. Das heißt, nicht das Ego bekämpfen, es kleiner machen wollen, das geht's gar nicht, sondern es durchs Ich beherrschen lernen. Das ist die große Schwierigkeit. Wenn es immer wieder mal so diese Selbstmordattentate oder was gibt jetzt, sei es von den Terroristen, sei es von irgendwelchen Wahnsinnigen, die das machen, das sind nur so Splitter von dem, was da von unten herausbricht. Und ich halte es für wichtig, dass wir uns heute bewusst sind, dass wir aber alle das in uns tragen. Und alle in der Gefahr sind, dass da Dinge herauskommen, die wir uns gar nicht wagen vorzustellen. Und wir sind alle dazu veranlagt, aufgrund dessen, was wir da haben. Also wir leben auf einem ziemlichen Vulkan. Und die heutige Zeit ist die, wo der beginnt, aktiv zu werden. Menschheitlich aktiv zu werden.
Aber nicht, dass es nicht in der Vergangenheit einmal wieder schreckliche Zeiten gab, aber das Potenzial ist heute noch wesentlich größer. Ich meine, man kann es als äußeres Bild messen, wenn man vergleicht, weiß ich nicht, die Steinklinge des Steinzeitmenschen mit der Möglichkeit der Wasserstoffbombe zu zünden. So ungefähr ist der Vergleich vom Maß her, was an emotionalen Kräften, die aber ins Negative gehen können, heute herauskommen kann im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit war. Und da ist selbst also das, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, schon noch eine Stufe kleiner als das, was heute da schlummert, darunter. Es war ein Vorgeschmack von dessen und das war schon genug. Aber es könnte heute noch mehr herauskommen an Scheißlichkeiten. Und man muss nur denken, ich meine, Scheißlichkeiten gab es immer. Ich habe schon bei den Assyrern oder sonst wo sie die alles einfallen haben lassen. Aber trotzdem, in der Nazi-Zeit haben sie das perfektioniert und mit noch größerer Raffinesse gemacht. Und heute ist eine immense Steigerung von dem potenziell da. Es wird noch an sehr wenigen Orten wirklich ausgeübt, aber wehe, das kommt in einem größeren Schwall einmal heraus. Dann schauen wir also dumm aus der Wäsche, sage ich mal.
Wo wird das schon ausgeübt, was meinst du da?
Naja, in Foltermethoden und dergleichen zum Beispiel. In Methoden, wo Menschen manipuliert werden. Also es ist nicht immer nur etwas Gewalttätiges, es ist ja heute vielfach viel raffinierter, also wo durch alle möglichen Tricks also die Menschen einfach eine komplette Gehirnwäsche erzeugt wird. Ich meine, uns ist ja gar nicht bewusst, wie sehr unsere heutige Medienkultur, Kommunikationskultur eine absolute Gehirnwäsche ist, die Menschen systematisch in eine Denkrichtung bringt, die sie alles das, was fürs Ich wesentlich ist, völlig vergessen lässt. Und die Maschinerie funktioniert so gut, dass man seit Beginn des 21. Jahrhunderts den Unterschied bereits ganz stark merkt. Man findet heute ganz, ganz wenige Menschen, die überhaupt irgendwas klingelt, wenn man von dem spricht. Die meisten denken sie, von was redet der eigentlich? Was ist das für ein Unsinn? Weil gewisse Denk- und Empfindungsformen, die aber als Relikt aus der Vergangenheit noch bis Ende des 20. Jahrhunderts da waren, jetzt im Großen und Ganzen, außer bei wenigen, nicht mehr da sind. Weil das Denken vor allem also immens gehirngewaschen ist. Wir sind durch die Medien, durch die Wissenschaftssendungen, durch die Wissenschaft selber, aber wie sie auch in den Medien präsentiert wird, wird ein Weltbild fest verankert in den Köpfen, das völlig irreal ist in Wahrheit. Und man merkt es nicht. Die Menschen glauben, das ist das reale Ding, ich halte mir an die Dinge, die ich greifen kann oder die real sind. Dabei ist es eine vollkommene Illusion. Also, wir lebten wahrscheinlich zu keinem Zeitalter in einem so unrealistischen, illusionären Weltbild als heute. Und glauben aber genau das Gegenteil. Aber wir sehen eigentlich ein nur sehr einseitiges und sehr verzerrtes Bild der Welt heute. Und das macht es so schwer, also diese Dinge überhaupt zu kommunizieren, weil das fängt schon an, bitte erzähl irgendein Normalbürger, wenn er nicht gerade irgendein Esoterik-Fan ist, von der Realität der Engelwesenheiten. Und was stellt man sich überhaupt darunter vor? Dann wird man wenigstens ein müdes Lächeln irgendwo ernten. Was soll das eigentlich sein? Wo? Kenne ich nicht. Spinnerei. Hat sich irgendwie ausgedacht.
War das jemals anders? Also bei mir taucht so das Mittelalter auf. Ich meine, da Foltermethoden, ganz extreme.
Ja, natürlich. Natürlich.
Eine lange Zeit sehr.
Ja, sicher. Nur heute ist das. Das stimmt, weil diese Kräfte gibt es ja schon lange. Nur heute ist eben, Und das sieht man nicht so sehr, weil zumindest bei uns es so an der Oberfläche relativ ruhig ist. Und bei uns nicht jetzt gleich jeder irgendwo in einen Kerker verschwindet und dort gefoltert wird. Das machen sie halt woanders. Aber die Möglichkeiten sind heute gigantisch größer als im Mittelalter. Das und was den Menschen angetan wird. Und am schlimmsten sind sogar die Sachen, die sich nicht mehr darauf stützen, jetzt körperlichen Schaden zuzufügen. Es geht heute immer mehr, also einfach das Seelische zu infiltrieren und da den Menschen völlig zu brechen und umzudrehen. Und da gibt es heute eine Insel-Raffinesse. Ich meine, das beherrschen viele Geheimdienste heute sehr gut. Also da gibt es schon sehr gute Rezepte, das zu tun. Und ohne, dass man äußerlich irgendwas sieht an dem. Also der hat nicht überall Wunden und blaue Flecken oder was. Das ist sozusagen die Primitivmethode. Die ist nur für unser heute zart beseitetes Bewusstsein, kommt uns das so schrecklich vor, wenn da die Knochen gebrochen sind und das Blut darin, das sehen wir zu Recht als schrecklich an. Aber das, was seelisch zerstört und zerschmettert wird, das fällt uns ja nicht auf, weil das sehen wir ja nicht. Vor allem, wenn der nachher eigentlich eher als ganz normaler Mensch durch die Welt geht. Er ist nur einfach wie in einem Eisenkäfig drin, wo er nur eine Bahn laufen kann. Das ist der Punkt. Das heißt, er ist völlig seiner Freiheit beraubt und damit völlig beraubt dessen, dass das Ich irgendwie eingreifen kann. Das ist die riesige Gefahr. Und wie gesagt, das kennen die wenigsten heute. Oder den Unterschied zwischen Ich und Ego. Und es gibt halt aus dem Bereich, wie soll ich sagen, starke Kräfte, die das Ich da nicht hereinlassen wollen. Das ist halt die Auseinandersetzung da. Und auf der anderen Seite ist es aber fürs Ich notwendig, um bewusst zu werden. Und es kann gerade heute in einem ungeheuer viel größeren Maße bewusst sein als etwa im Mittelalter oder noch früher, weil dieser Widerstand viel größer geworden ist. Das ist vielleicht der nächste Schritt, dass es die einzige Möglichkeit für das Ich ist, wirklich wach genug zu werden, wenn der Widerstand da ist und wenn der immer stärker wird. Das heißt, wir können uns nicht wünschen, da den Druck rauszunehmen. Wir brauchen diese Kräfte. Das ist der nächste Punkt. Weil nur an dem starken Widerstand das Ich aufwacht. Das Bewusstsein entsteht halt einfach immer, au, jetzt merke ich es, wenn ich mich anhaue. Und so ist es im Großen auch. Ich merke es dort, wo ich anstoße, wo ich scheitere eigentlich. Das heißt, das Ich lernt im Grunde weniger an den Erfolgen als an den Misserfolgen. Dort wacht es auf, dort, und zwar an den Misserfolgen, die wirklich wehtun. Wo sozusagen die ganze eigene Existenz in Frage gestellt wird. Nicht, wo ich sage, ja gut, das ist mir halt misslungen, wurscht. Sondern wo mein ganzes Leben in Frage gestellt wird. Und daher ist es aber auch nicht sehr beliebt, sich mit dem Ich auseinanderzusetzen, weil wer geht schon freiwillig immer wieder in Situationen, wo seine ganze Existenz im Grunde, nämlich seine geistige Existenz, in Frage gestellt wird. Wer tut das schon gern freiwillig? Sondern lieber bin ich dort, wo ich sage, da fühle ich mich aus, das will ich tun, das passt und das läuft eh gut. Aber da kommt das Ich im Grunde nicht weiter, sondern es kommt an den Grenzen weiter. Das heißt, wie ist das in der Vergangenheit passiert oder passiert teilweise heute noch, dass das Ich halt durch das sogenannte Schicksal, das heißt durch das, was uns von außen zustoßt, vor Situationen gestellt werden, wo wir jetzt was zum Grübeln kriegen, wo wir an die Grenze gestoßen werden, sei es durch eine Krankheit, sei es durch irgendwo, wo beruflich alles schief geht, weiß Gott durch welche Dinge, also wo uns von außen einfach Probleme gestellt werden, denen wir nicht entkommen können. Aber der nächste Schritt ist der, dass wir uns diese Hürden selber suchen und sie lösen. Ich meine, ist im Nachsatz gesagt auch die, wie soll ich sagen, schonendste Art, in gewisser Weise sie zu lösen. Weil das Schicksal fängt auch immer. Das Schicksal, wer ist das Schicksal? Das Schicksal sind eigentlich wir selber. Weil das Ich hat keine andere Möglichkeit, das sozusagen aufschreien zu machen. Bitte schön, beachte mich. Und dann stellt es uns Dinge in den Weg, wo wir anrennen. Und das Ich hofft sozusagen, das heißt, unser höheres Ich, muss man in dem Fall sagen, weil wir eben noch nicht so ganz bewusst dafür sind, versucht, uns zum Aufwachen zu bringen. Und das heißt, alles, was uns im Leben passiert, schwere Krankheit, Unfall, Querschnittlähmung, weiß Gott was alles, das sind wir selber. Im Wesentlichen wir selber. Wir suchen uns die Situationen, bei uns bei niemand anderem beschweren. Und das heißt, Schicksalsbewältigung heißt das Verstehen. Verstehen, welche Aufgabe damit für mich verbunden ist. Und dass es solche extremen Sachen sind, die dann bis in körperliche Krankheiten vielleicht oder Unfälle hineingehen, kommt eigentlich nur deswegen, wenn wir die leisen Klopfer, die schon vorher da sind, ignorieren. Das Schicksal klopft 10-mal, 20-mal an. Aber wenn es dann irgendwann immer noch nicht erst, dann kommt wirklich die große Keule. Wenn das Ich merkt, der Kerl, du rennst immer noch völlig in die falsche Richtung. Ich muss dich aufhalten, weil du rennst von dir selber davon. Das heißt, es geht eigentlich um ein von sich selber davonrennen oder zu sich selber finden. Und eben nicht zu verwechseln, das Ego, das vielleicht in eine andere Richtung rennt. Weil das ist das Ego, das läuft in eine andere Richtung unter Umständen. Es läuft so lange in eine andere Richtung, solange das Ich nicht sagt, du bist mein Reitpferd, du reitst dorthin, wo ich will, nicht wo du hin willst. Dann funktioniert es aber solange sozusagen das Ego ungezügelt läuft in der Richtung, die wahrscheinlich nicht mit der das Ich übereinstimmt, bleibt dem Ich nichts anderes übrig, als dem ganzen Prügel in den Weg zu werfen, um eine Besinnung zu ermöglichen. Um zumindest zu verhindern, dass man so schnell noch weiter rennt in die falsche Richtung. Dann ist eben Stopp. Irgendwann. Also das ist die große Schwierigkeit. Und man muss aber dazu eben auch sagen, wenn das Ich also in dem Sinn aus dem Nichts heraus schöpft, also dann ist es auch selbstverantwortlich natürlich wirklich für das, was geschieht. Und das ist jetzt wieder was uns ein bisschen mit den meisten Religionen in Konflikt bringt, zumindest so wie sie ausgelegt werden. Weil da ist so immer, naja, letztlich der liebe Gott wird es schon machen, der wird es zum Schluss schon irgendwie richten. Also schreibt sich bei uns in der Kirche ein, dann wird es am Ende gut ausgehen. Und die Frage, ob es gut ausgeht oder nicht, liegt aber hier bei uns letztlich. Also das ist das, wie soll ich sagen, Großartige der ganzen Erdenschöpfung, dass sie letztlich in unsere Hand gelegt ist. Es ist nicht abzusehen, ob sie gelingt oder wie weit sie gelingt oder ob sie scheitert. Das liegt an jedem Einzelnen von uns. Und wir sind im Anbruch, im ersten Anbruch dieses Zeitalters. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, wenn wir sagen, irgendwer muss einmal anfangen, sich das wirklich zu Bewusstsein zu bringen, diese Situation, vor der wir stehen. Weil es eben jetzt in dieser Beziehung eine entscheidende Zeit ist. Ich meine, jede Zeit hat ihre Entscheidungen. Für unsere Zeit, sage ich mal, ist das eine wesentliche Entscheidung. Und wir müssen auch wissen dann, dass wir zwar sehr wohl die Traditionen achten sollen und man kann was Brauchbares übernehmen, aber die Traditionen alleine tragen uns nicht mehr. Wir können bei nichts mehr im Grunde uns einfach blind darauf verlassen, das hat in der Vergangenheit funktioniert und jetzt machen wir das weiter. Wir können uns nicht einmal darauf verlassen, also der Steiner hat dort das oder das gesagt und jetzt tun wir es einfach heute. Wir müssen es eigentlich im Grunde neu erfinden.
oder neue finden aus der individuellen Situation, in der wir stehen. Also es gibt einfach kein Patentrezept. Wir haben das heute sehr intensiv besprochen, wir haben in der Waldorfschule bei uns drüben, also im ORG konkret gesprochen, Gespräche darüber gehabt, wie es weitergeht und weil es halt, wie fast in allen Waldorfschulen, die Problematik gibt, dass es immer schwieriger ist, Menschen zu finden, die den Geist der Sache wirklich verstehen und leben, auch die auch verstehen, dass das nicht nur eine pädagogische Methode, sondern eigentlich eine Lebenshaltung ist. Und Fazit der ganzen Sache ist, wir müssen eigentlich von Null anfangen. Wir können, sicher kann man irgendwo nachschlagen in einem Buch oder bei Steinern sich Anregungen holen, aber wenn man nicht konkret mit den Schülern, die man hat, was Neues daraus macht, was für die passt, die ich wirklich vor mir habe, dann nützt es mir nichts. Also es gibt einfach keine Rezepte mehr. Sondern ich kann nur schauen, und dazu gehört aber jetzt die schöpferische Fähigkeit des Ich, dass ich sage, gut, durch mein Ich muss schöpferisch was hereinkommen, das mir einfällt, was tue ich jetzt mit den Schülern, die das und das nicht kapieren wollen oder da nicht mitgehen oder nicht so begeistert sind, was muss ich tun, um die in Schwung zu bringen, dass die nicht nur irgendeinen Lehrstoff inhalieren, sondern aus innerem Wollen mit der Sache mitgehen. Weil das gilt für die Schüler genauso. Für die ist alles wertlos, was ich ihnen sozusagen einfülle irgendwie an Wissen. Sondern entscheidend, was überbleiben wird für die Zukunft, ist das, was ich an ihnen, an ich will das. Ich will das wissen, ich will das tun, ich will das erkennen, ich will das gestalten oder was auch immer. Wo das Ich will nicht dabei ist, ist es im Grunde nicht mehr tragfähig. Also es zählt nicht mehr das Ich soll, weil es irgendwer gesagt hat. Und für das Ich will ist jedes einzelne Ich eben zuständig. Das ist der Punkt. Das heißt, ich kann mit allen möglichen Parolen, die ich ausgebe, im Grunde nichts mehr erreichen. Und aber alles, was aufs Ego baut, versucht diesen Zustand beizubehalten. Und das funktioniert nur eben, wenn ich das Ich aber draußen halte, weil das Ich lässt sich das nicht gefallen. Das Ego ist unter Umständen sehr froh, weil gibt dem Ego, was ihm wohl tut, was ihm sympathisch ist, versorge ihn mit dem, dann gibt es eine Ruhe und marschiert brav hin. Dann kann ich wirklich eine Marschkolonne sozusagen aufrichten, die in die von mir gewünschte Richtung läuft. Und das ist natürlich vielfach das politische Prinzip, das bewusst oder unbewusst gelebt wird. Weil alles andere ist fürchterlich kompliziert. Was mache ich mit einem Volk, wo jeder Individualität ist, jeder will was anderes? Wie beherrsche ich dieses Volk? Den einen passt das nicht, der andere will dieses oder jenes. Das kann ich nicht mehr zentral kontrollieren. Vor allem kann ich nicht mehr absehen, dass die meiner Ideologie vielleicht folgen werden. Seid ihr jetzt katholisch inspiriert oder marxistisch inspiriert oder grün inspiriert, wie auch immer. Und das wollen halt die Mächtigen eigentlich immer, dass man ihrer Linie folgt. Und das geht aber nur mit dem Ego. Das heißt, ganz instinktiv wird alles getan, um das Ich auszuschalten, zum Beispiel im Bildungssystem. Wir haben das heute ganz stark im öffentlichen Bildungssystem, nicht nur bei uns, weltweit ist es so, dass im Grunde das Ich ausgeschaltet wird und dass es ums Ego geht, weil das Ego lässt sich manipulieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch heute in den Schulen viel von Kreativität und so weiter spricht, nur das meiste, was dann rauskommt, ist nicht die Kreativität, die aus dem Ich kommt, sondern es ist eine Scheinkreativität, wo das Ego halt einfach mit den Dingen, die man ihm zur Verfügung stellt, spielt, ohne dass wirklich aus dem Ich ein Impuls hereinkommt. Allein diese Dinge auseinanderzuhalten, ist so wahnsinnig schwer. Nehmen wir die moderne Kunst oder was. Es gibt tolle Künstler heute und tolle Kunstwerke. Und es gibt, wie in jeder Zeit, gibt es 97%, was Schmarrn ist. Nur es ist wahnsinnig schwer, zu unterscheiden, wenn einer einfach einen Farbkübel nimmt und einen Pinsel macht jetzt so. Das kann genial sein und kann aus dem Ich sein. Es kann aber auch ein reiner Schmarrn sein. Und dann sagt er, gut, ich nehme einen Farbkübel, mache Schütt und suche mir einen guten Galeristen, der es hoch vermarktet. Wenn ich Glück habe, gelingt mir das und das hängt dann in den Galerien. Und weil es hängt davon ab, nämlich welcher seelische Impuls dahinter steckt. Das steckt nämlich drin. Es können zwar den Pinsel nehmen und so machen. Der Unterschied ist, was lebt in dem einen seelisch und was lebt in dem anderen. Wenn bei dem einen, was aus dem Ich hereinkommt, wird in dem was drinnen sein. Und beim anderen wird gar nichts drin sein. Oder vielleicht was von unten. Und sein Ego vielleicht. Und das heißt, ich kriege entweder von der Unterwelt einen Impuls oder von da oben, weil was von da oben ist, ist im Ich drinnen, im Grunde. Das macht es uns heute so schwer. Und man wagt ja heute gar nicht mehr, weil man es auch gar nicht mehr kann, gestandenermaßen, zwischen guten Kunstwerken und schlechten Kunstwerken wirklich zu unterscheiden. Wer traut sich das heute schon? Weil oft ist es ja so, jetzt wird das Bild verkehrt hängt, fällt es den meisten nicht auf. Es ist sehr wurscht, wie das da ist oder was. Man weiß nicht, was es soll, die meisten wissen es nicht. So, wer erfrecht sich jetzt zu sagen, das eine, dort lebt was drinnen und in dem anderen nichts. Weil da müsste ich das wahrnehmen können, ob da ein seelischer Impuls drinnen lebt oder nicht. Und das heißt, diese Fähigkeit müssten wir uns eigentlich erst erwerben.
Ist das auch nicht spürbar? Merkt man das nicht?
Naja, wenn man aufmerksam genug ist, sicher, ja. Aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten heute überfordert sind, das wahrzunehmen. Und sonst gäbe es auch nicht so viel Streitgespräche. Ist jetzt das, was der Nietzsche macht, toll oder ist das nicht toll? Oder irgendein anderer. Oder aus welchen Impulsen heraus kommt das? Weil das Erste ist zu spüren, natürlich, ich sage, das eine berührt mich. Da muss ich mal schon unterscheiden, hängt das mit meinen persönlichen Sympathien oder Antipathien zu tun? Weil um die geht es einmal eigentlich gar nicht, sondern es geht um den objektiven Gehalt des Kunstwerkes. Also sozusagen das, was über die persönliche Sympathie und Antipathie hinausgeht. Weil Kunst ist eigentlich immer was eine Kraft ist, die potenziell zumindest für alle Menschen da ist. Ist die Frage, ob sie jetzt durch ihre Sympathie, Antipathie bereit sind, es aufzunehmen. Aber grundsätzlich ist es ein Impuls, von dem jeder etwas nehmen könnte. Erfahrungsgemäß können das die wenigsten heute noch unterscheiden. Das ist das Problem. Genauso wie man in vielen, wo einem ein anderer Mensch entgegenkommt und dieses oder jenes erzählt, spürt man genau die tieferen seelischen Gründe, aus denen es spricht, oder spürt man sie nicht. In den meisten Fällen heute nicht. Wage ich zu behaupten. Ich habe das schon so oft erzählt, ich beobachte oft, wenn Leute miteinander sprechen, sehr angeregt sprechen miteinander. Und ich habe immer öfter den Eindruck, es ist kein Gespräch, sondern es sind zwei Monologe. Der eine sagt was und der andere sagt was. Sie sprechen über dasselbe Thema, der sagt vielleicht sogar, ja, ich sehe das auch so und ich spüre auf 10 Kilometer, er meint aber völlig was anderes damit. Er hat überhaupt nicht mitgekriegt, was der andere eigentlich ausdrücken wollte mit den Worten. Das ist das Problem, weil ich kann einen Text lesen und ich kann ihn komplett missverstehen. Das heißt, missverstehen die Intention des Autors, der es geschrieben hat. Und genauso kann ich missverstehen die Intention des Sprechers. Weil wir neigen heute immens dazu, durch das alles, was wir in unserem Ego schon gelernt haben und wissen, das heißt, was wir letztlich an Vorurteilen haben,
Nach dem beurteilen wir das, was wir hören. Wir kennen halt schon gar nicht anders, als dass wir, was wir hören, nach unseren gelernten, durch die Schule, durch die Universität, durchs Leben erlernten Wissen zu beurteilen. Und eigentlich müsste ich sagen, das muss ich völlig wegstecken und ich muss einmal schauen, was sagst du mir eigentlich? Und erst wenn ich das habe, dann kann ich wieder meinen Maßstab anwenden und kann sagen, jetzt vergleiche. Aber ich sehe eigentlich nur mehr durch die Brille dessen, was ich aus der Vergangenheit mitbringe. Wenn ich ein anderes Ich beurteilen will, muss ich das völlig vergessen. Muss ich das völlig vergessen, was ich da schon alles mitschleppe. Ich meine, ich bin selber in der Wissenschaft tätig und daher weiß ich, dass dieses ganze Wissen, das wir aufgehäuft haben, sehr nützlich ist. Aber uns muss auch bewusst sein, dass es einfach von A bis Z ein Vorurteil ist, unter dem wir die Welt betrachten. Es ist nichts anderes als ein systematisch ausgearbeitetes Vorurteil, das uns hilft, einen ganz bestimmten Aspekt der Wirklichkeit klar zu erfassen. Und dazu ist es tauglich und dazu ist es gut. Aber wir merken nicht, dass es ein ganz dünne Linie ist sozusagen und das ist also dem Gesamten der Welt nicht annähernd gerecht wird. Und wir glauben daher dann, dass wir alles auf das reduzieren können, weil die Denkweise funktioniert. Ja, das ist halt in der Neuzeit so gekommen, dass wir die letztlich im Grunde physikalische Denkweise heute auf alles übertragen, bis in die Psychologie oder sonst wo. Das Denkschema ist das Gleiche. Und wenn man dann schaut, wo das eigentlich herkommt, dann merkt man, es kommt eigentlich aus dem mittelalterlichen scholastischen Denken. Also das heißt, aus den Denkformen der Theologen. Von daher kommt die Denkweise. Sie ist jetzt nur auf was anderes angewendet. Aber die Art des Denkens kommt genau von dort. Und interessanterweise berühren sie sich schon auch heute wieder ganz stark. Also wenn zum Beispiel die Theologie davon spricht, Unsterblichkeit der Seele gibt es nicht. Ist ganz klar, das gibt es nicht. Sagen die Theologen heute. Also die christlichen Theologen namentlich. Die anderen eh nicht, aber die christlichen, sei es also die katholischen, sei es die evangelischen, vielleicht ist das ganz klar. Sie glauben zwar an die Auferstehung des Leibes, oder überhaupt an die Auferstehung, weil das ist Dogma, aber irgend sowas wie eine unsterbliche Seele gibt es selbstverständlich nicht. Und sie sind glücklich damit, weil das mit der heutigen Wissenschaft in Einklang ist, weil die redet auch nicht davon. Also das heißt, man braucht als Theologe auch nicht mehr von der Seele im Grunde reden. Bewusstseinsvorgänge, ja, das muss ja letztlich die Wissenschaft, die Äußere, auch zur Kenntnis nehmen. Auch wenn man es nur jetzt auf Nervenreaktionen zurückführen will, aber trotzdem gibt es Bewusstsein. Das kann man ja nicht wegleugnen. Aber mehr ist nicht da. Also die Denkweise ist genau dieselbe. Entstand im Übrigen in Auseinandersetzung der Scholastiker mit den arabischen Denkern. Das ist auch ganz interessant, weil es wieder nämlich auch so eine Koinzidenz ist mit dem, was wir heute haben. Wir haben heute so die große Konfrontation mit dem Denken und mit der Weltanschauung des Islam. Und die waren damals schon Konkurrenten einerseits, aber andererseits haben sie unheimlich viel gemeinsam. Nämlich die ganze Denkweise ist sehr, sehr stark gemeinsam. Die Scholastiker haben nur das eine gehabt, zumindest die großen Scholastiker wie Thomas von Aquin, aber das ist eben nachher verloren gegangen, dass die eine gewisse Ahnung bereits von dem Ich hatten. Und das war der Streitpunkt. Das war der Streitpunkt mit den arabischen Denkern, die gesagt haben, na, das ist eigentlich ein Tropfen Allahs, der sich da verkörpert. Und mit dem Tod geht es wieder zu Gott zurück und dort verschwindet es irgendwo. Das heißt, es ist letztlich als Individualität ausgelöscht. Und der Thomas von Aquin hat eben auf das aber bestanden, dass es den individuellen Geist des Menschen gibt. mit aller theologischen Vorsicht, die damals nötig war, weil schon Jahrhunderte vorher eigentlich der Geist des Menschen theologischerweise abgeschafft wurde. Weil man also unheimliche Angst damals schon gehabt hat vor dem erwachenden Ich. Weil man also wusste, ja, das ist eigentlich was absolut Göttliches. Und das Privileg wollen wir doch dem da oben lassen. Das kann doch nicht im einzelnen Menschen sein. Also das heißt, man hat dann immer gesagt, ja, Seele gibt es natürlich und die hat gewisse geistige Eigenschaften, aber wirklich ein Geist ist der Mensch nicht. Also hat der Thomas von Aquin schon sehr damit herumlavieren müssen, weil wenn es einmal Dogma ist und vom Papst verkündet ist, dann ist es unverrückbar. Das ist das Problem in der Kirche, nicht wahr? Wenn das einmal da steht, steht es da. Wenn es vom Papst ausgesprochen ist und als Dogma verkündet ist, kann ich nicht, selbst nach Jahrhunderten, nicht sagen, Entschuldigung, Fehler. Weil das war göttliche Eingebung. Also kann ich sagen, Entschuldigung, Gott hat sich geirrt oder ich habe schlecht gehört oder wie auch immer. Also ist sehr heikel. Also musste er so ein bisschen herumlavieren. Es gibt also die unsterbliche Seele, die ihre individuellen Eigenschaften behält, so irgendwie. Und mit dem ist er durchgeschwommen, was heute von den Theologen aber massiv bekämpft wird. Massiv. Also da sieht man, es gibt also eben die Unsterblichkeit der Seele nicht mehr. Es gibt aber die Auferstehung. Die Auferstehung ist aber sowas wie ein wunderbarer neuer Schöpfungsakt Gottes. Weil der Mensch, wenn er stirbt, stirbt ganz. Das heißt, Leib und Seele weg. Aber Gott ist so gnädig, dass er dann, wann auch immer, heute neigt man dazu, gleich im Moment des Todes, weil dann gibt es eh keine Zeit mehr, also gleich Hokuspokus macht und schafft den Menschen dann in unsterblicher Gestalt, in irgendeiner geistleiblichen Gestalt, wo es eh nichts irgendwo dazu näher sagen können, wie das ausschauen soll. Aber im Prinzip ist sonst bis daher, bis zu dem, wo wir uns dann noch irgendwie Fakten halten können, ist das Bild im Grunde genau dasselbe, was die äußere Wissenschaft halt bringt.
Ist das dann nicht nur ein Versuch, diese Auferstehung irgendwie nur zu erklären, aber am liebsten wäre es, es stimmt nicht drin in der Bibel?
Naja, es ist für die Theologen, ist das der Ankerpunkt, dann zu sagen, gut, da ist die göttliche Gnade nötig, das übersteigt unseren Verstand, an das muss ich glauben. Und wir, die Priester, sind die Vermittler davon. Das heißt, da habe ich sozusagen die Beglaubigung von oben. Weil wenn ich das wegstreiche, dann machen sie sich ganz überflüssig. Aber sie erreichen damit natürlich, sie rücken es irgendwo in einen Bereich, wo man sozusagen nichts mehr ausdrücken kann, nichts mehr sagen kann, daher hört sich die Diskussion auf. Und auf all den Bereichen, wo man noch diskutieren könnte, machen sie sich unangreifbar. Da sagen wir eh nichts anderes als die Naturwissenschaft. Im Grunde. Das heißt, was heißt das? Das heißt, über irgendwas Geistiges oder über die Realität des Seelischen reden wir schon gar nicht. Das steht uns nicht zu, darüber zu reden. Das heißt, Mensch, steh auf der Erde, hab deinen menschlichen Verstand, deine sinnliche Wahrnehmung und für den Rest glaube an Gott, der oben ist. Aber dir als Mensch, der du hier stehst, er wird nicht zugänglich sein, das jetzt hier. Diese Fähigkeit hast du nicht, Mensch. Und wer immer sich sozusagen das anmaßt, ist schon sehr kritisch gesehen von der Kirche. Daher haben sie immer ihre großen Schwierigkeiten mit ihren eigenen Mystikern gehabt, die irgendeine Schau haben und von dem berichten und das dann möglicherweise schwierig ist, das mit den Dogmen in Einklang zu bringen. Da knirscht es dann immer ein bisschen im Gebälk und sie können es nur nicht ganz wegstreichen, weil das Volk weil doch dann sehr gerne die Geschichten hört von denen, die wirklich was zu sagen haben. Oder die wirklich eigene geistige Schau haben und dass der berichtet. Da sind die Gläubigen vielfach doch sehr angetan davon. Aber am liebsten hätten wir diese Leute draußen, in Wahrheit. Weil die bringen nur Unruhe rein. Die Sterne und das ganze Denksystem. Das ist das Problem. Und das ist das Problem, das wir also offensichtlich schon länger haben, weil das hat wirklich mit der Kirche angefangen, mit der Theologie, und ist heute halt manifestiert durch das politische System, durch das wissenschaftliche Denken, wobei ein echter Wissenschaftler müsste sich der Grenzen seiner Methode bewusst sein. Und so, wenn er das ist, dann ist es was Wunderbares. Wenn ich das als Werkzeug habe und sage, für das ist das wunderbar geeignet. Aber ich maße mir nicht an, mit diesen Mitteln die ganze Welt erklären zu wollen und zu sagen, das ist schon alles. Das ist das Gift dran. Wenn ich sage, damit erforsche ich die materiellen Zusammenhänge, ist das absolut in Ordnung. Wenn ich sage, der Mensch ist nichts anderes als eine biochemische Maschinerie, dann ist das eine völlige Überschreitung seiner Kompetenz. Wenn er sagt, weil ich jetzt, weiß ich nicht, endlich einmal jetzt die Genetik erforscht habe und die DNS entschlüsseln kann und sogar manipulieren kann, deswegen verstünde ich etwas vom Leben, dann ist das eine Erfrechung. Weil da noch viel, viel höhere und andere Gesetzmäßigkeiten dahinter sind. Und das ist bei weitem noch lange nicht das Höchste. Wenn ich die ganze Abstammungslehre hernehme, wenn ich sage, das beruht alles auf irgendeinem Zufall, dass die komplexe Natur so entstanden ist, wie sie ist, dann ist das nicht nur ein Schwachsinn, es ist unwissenschaftlich, weil im Grunde überhaupt nicht nachprüfbar, es ist im Grunde eine Behauptung. Es ist nichts anderes als eine Behauptung.
Aber da sind sie doch schon weg, wenn ich das.
Naja, es wird halt immer komplexer. Naja, aber jedenfalls, wenn, suchen Sie die Ursachen, und das, ich meine, es ist ja gut. Es ist ja gut zu suchen, also alle die Ursachen, die auch im physikalisch, chemisch, biochemischen Bereich fassbar sind. Das ist ja gut, weil es uns dann einen Blick dafür eröffnet, was eben mit dem allen doch nicht erklärbar ist, sondern was noch was Weiteres erfordert. Und was nicht so fantastisch ist, weil die Physik längst auf dem Standpunkt steht, dass das, was wir als Materie wahrnehmen, nicht aus Materie besteht, das heißt nicht aus räumlich anwesenden Dingen. Die Elementarteilchen sind keine Dinge, also die Grundlage der Materie, das ist ganz was anderes. Also das ist einfach ein Netz von komplexen Gesetzmäßigkeiten, die aber als Wirkung in der Welt auftreten. Aber da gibt es keine Dinge. Und die sind auch nicht im dreidimensionalen Raum zu Hause, sondern die folgen viel höheren Gesetzmäßigkeiten. Also das, für die Physik ist das klar, dass das primitiv-materialistische Bild falsch ist. Das ist dezidiert. Nur interessanterweise, wenn ich jetzt gehe zur Biologie, zur Medizin, dort schlagt sich diese physikalische Umwälzung schon viel weniger durch, weil für die reicht es, wenn ich halt mir immer noch die Atome als Kugeln im Grund vorstelle. Das reicht, damit kann ich Genetik betreiben, damit kann ich die DNS erforschen, und da brauche ich mir um den Rest nicht viel Gedanken machen. Und das heißt, wir haben eine ziemliche Inkonsistenz heute im auch naturwissenschaftlichen Weltbild, wenn ich die verschiedenen Fachbereiche durchgehe. Die stimmen heute nicht mehr zusammen von der Denkweise. Natürlich hat der Biologe heute auch von der Quantentheorie was gehört und von ein paar spektakuläre Statements, die es dazu gibt. Aber ein tieferes Verständnis hat er nicht dafür. Das heißt, er arbeitet in seinem Fachbereich eigentlich noch mit dem Bild aus dem 19. Jahrhundert im Grunde. Und da haben wir viele Probleme aufzuarbeiten. Also, weil es ist natürlich auch einfach so, wie wir heute die Welt erleben, das Selbstverständlichste zu denken, ja wirklich, die Dinge sind
wirklich, die kann ich angreifen, die kann ich vor mich hinstellen, die kann ich genau anschauen und da tue ich mir leicht. Seele, wie schaue ich die an? Wie sehe ich die? Ja, irgendwas Bewusstsein erlebe ich in mir, aber was lebt in meinem Bewusstsein? Hauptsächlich einmal von den Dingen, die ich da draußen sehe. Da sehe ich aber nicht meine Seele, sondern die Dinge da draußen. Und dann habe ich noch die Erinnerungen an die Dinge, wenn ich die Augen zumache. Und dann merke ich vielleicht noch, ja, da kommen Gefühle, die angenehm sind oder weniger angenehm, aber mit den Gefühlen wird es eh schon ein bisschen schwammig, was das so genau ist, das so genau zu erfassen. Also das heißt, wir haben für das, was das eigentlich Seelische ist, wenn ich jetzt wegstreiche den ganzen Inhalt der Sinneswahrnehmungen, dann bleibt nicht mehr viel über, oder? Bleibt dann noch viel über, wenn ich das aus dem Bewusstsein alles streiche. Also die Dinge, die ich mit Augen sehe, mit Augen höre, schmecke von mir aus, also durch alle Sinne. Bitte?
Mit den Augen hörst du nicht.
Was mit?
Das sind Dinge, die ich mit Augen höre.
Die ich mit Augen höre, ja, ja.
Das ist eine neue Variante.
Naja, das kann man auch. Sollte man üben, ja. Kann man auch. Kann man auch. Kämen wir weiter im Übrigen schon. Oh ja, ja, ich habe das einmal ganz stark erlebt, dieses bei einem Sonnenaufgang. Ich sehe, ich höre eigentlich mit den Augen, wie der ganze Kosmos bebt. Das, was der Goethe schreibt, die Sonne tönt nach alter Weise, das habe ich einmal bei einem Sonnenaufgang so klar erlebt, das tönt, das trommetet, das posaunt, das ist unglaublich eigentlich. Die Farberscheinung ist im Grunde die Beigabe. Nämlich, es fängt an schon bevor die Farben überhaupt sichtbar werden. Wenn man spürt, wenn so der erste grüne Streifen am Horizont zu ahnen ist, da fängt eigentlich der ganze Himmel, die ganze Erde mit an zu beben, in Wahrheit. Das ist jetzt gar kein übersinnliches Erlebnis, das steckt in dem sinnlichen Erlebnis mit drinnen, oder als tiefere Schicht drinnen. Und wir haben nämlich...
Wie würdest du das nennen? Wenn du sagst, es ist kein übersinnliches Erlebnis, wie nennst du
das? Naja, es ist vielleicht an der Grenze. Es ist an der Grenze, aber es ist nichts, was so weit weg ist, dass wir sagen, ja, ja, ist das jetzt Hellsehen und was. Sondern es ist was man beim aufmerksamen Betrachten des Sinnlichen und bei der entsprechenden Seelenstimmung, die also offen ist dafür, einfach erleben kann. Und natürlich ist es dann ein seelisches Erlebnis, das durch ein sinnliches Erlebnis angeregt wird. Das aber in interessanter Weise nicht mit dem Sinneskreis zusammenhängt, mit dem Organ, mit dem ich gerade hinschaue in dem Fall. Sondern es ist eben gerade dann das Hören und nicht das Sehen. Also das heißt, wenn ich mit den Augen auf die Farben schaue, kriege ich gar nicht als erstes dann ein übersinnliches Farberlebnis, sondern eher eben zum Beispiel ein Klangerlebnis, vielleicht ein Geschmackserlebnis. Kann auch sein. Weil die Sinnesempfindungen auch wieder zusammenhängen, weil sie haben eine seelische Grundlage, weil es ist ja was Seelisches. Man stellt sich die Frage, was ist Rot? Was ist Rot? Ein Farbstoff? Ist dann schon das Erlebnis Rot deswegen da? Nee. Es ist eigentlich was Seelisches, was ich am Physischen erlebe. Und im Seelischen hängen die Sinnesqualitäten, da gibt es Beziehungen zueinander, die hängen zusammen, die sind nie isoliert in Wahrheit. Das heißt, es schwingen mit den Erlebnissen des Auges immer andere Seelenerlebnisse mit, die auch mit den anderen Sinnesorganen zu tun haben. Also da kommen wir schon in einen Bereich, wo wir einfach durch eine gewisse Übung und auf der Aufmerksamkeit dazu kommen, was objektiv Seelisches, was aber jedem zugänglich ist, einfach ins bewusste Erleben zu heben. Da kann das schon anfangen. Das ist einfach, wir bemerken es nur deswegen nicht, weil wir im Grunde viel zu flüchtig sind, auch in der äußeren Wahrnehmung. Jeder kann sich darüber sofort überzeugen, wenn man versucht, sich zu erinnern, was habe ich heute alles gesehen. Und sagt, ich habe da vor den neuen die Augen offen gehabt, welche Leute in der U-Bahn waren, wie die Fassade der Häuser war, durch die ich gegangen bin, wie der Straßenbelag war. Auf das habe ich alles hingeschaut, mit offenen Augen. Und wie viel habe ich mir gemerkt davon? Das heißt, wie viel habe ich wirklich bewusst wahrgenommen? Das Wenigste. Wenn unser Bewusstsein einfach so klein ist und daher funktionieren wir heute so, dass das meiste einfach hinausgekehrt wird und aufs Wesentliche reduziert wird. Das Wesentliche besteht in dem, was wir durch unsere eintrainierten Vorurteile als das Wesentliche empfinden. Ich meine, vielleicht auch empfinden müssen, weil wesentlich ist vielleicht mehr zu schauen, ist die Ampel rot oder grün, als ob daneben jetzt ein Gänseblümchen wächst neben der Ampel. Es ist schon gescheiter, ich schaue auf die Ampel und renne nicht in ein Auto. Aber das heißt, die für unser Bewusstsein heute unwesentlichen Dinge, die kriege ich nicht mit. Ein Kind viel eher, lustigerweise. Es kriegt zwar nicht so ganz wachbewusst mit, aber es hat ein Interesse für alles Mögliche, weil es noch nicht so kanalisiert auf eines ist. Kinder erleben unheimlich viel. Und der erste große Einbruch kommt in Wahrheit dann, wenn es das erste Mal ich zu sich sagt. Das ist jetzt das Interessante, weil es halt immer die ganze Zeit ums Ich geht und das erste Moment, wo das Ich aufwacht, hat so einen immensen Verlust an Bewusstsein im Grunde. Kind erlebt viel, viel mehr.
Die fangen heute schon sehr zeitig an mit dem
Ich. Ja, ja, ja.
Also 2 Jahre.
Ja, ja. Ja, ja, es wird halt immer früher. Das heißt aber auch, das ist unter Umständen das Problem, oder erfordert dann halt eine stärkere Kraft, das Ich wird, weil in dieser Zeit, bis das Ich erwacht, erlebt das Kind unheimlich viele Dinge, die ja eigentlich dann da sind. Und wenn wir später uns entwickeln, holen wir eigentlich viel von dort heraus. Das hat die immens größte Bedeutung. Wir lernen eigentlich in der Zeit, bis wir als Ich erwachen, bewusst das Allermeiste und das Allerwichtigste. Da sind die wirklich tiefgehenden Erkenntnisse drinnen. Nur sie sind unser Bewusstsein normalerweise nicht zugänglich und wir müssen sie uns schrittweise erobern. Das hat der Plato sogar schon in der Antike erkannt irgendwo. Und hat er irgendwo gesagt, Erkennen ist ein Wiedererkennen, ein Wiedererinnern. Also da sind wir nur in einer sehr reichen Welt drin. Und das ist der schöne Ausspruch, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt nichts anderes als irgendwas Geistiges, werdet ihr nicht erkennen, wenn ihr nicht wieder Zugang zu diesen Quellen findet. Weil unser Bewusstsein ist eben heute ganz ego-dominiert, ganz auf die Außenwelt ausgerichtet. Und was tue ich? Was gehört da alles mir? Das ist aber der engste Bereich eigentlich. Und die ganze Weite müssen wir uns wieder zurückerobern. Und mit dem, ich weiß, das ist jetzt natürlich, wenn man jetzt völlig neu einsteigt in das Thema, ist das ein Schwall auf einmal und ein sicher nicht leichtes, stichhaltig nachzuvollziehende Behauptung. Das ist der Grund, warum wir jetzt schon seit, ich glaube, es ist heute der 175. Vortrag zu dem Thema irgendwo im Groben. Also das heißt, wir haben uns das sehr lange vorbereitet, um uns dorthin zu tasten. Was das mit dem Ich auf sich hat, warum die Erde, also unsere Lebenswelt so ist, wie sie ist, um das möglich zu machen, um den Menschen möglich zu machen, der eben diese beiden Elemente, das Ich und das Ego hat und da jetzt die Entscheidung zu treffen hat, was die Führung übernimmt. Weil das Ich ist das, was aus der Freiheit handeln kann. Das heißt, es ist durch nichts Gebundenes, durch sich selbst. Durch sich selbst interessanterweise ganz stark, weil wenn ich mich zu etwas entscheide, dann ist das für das Ich bindend. Dann kann ich jetzt sagen, nein, eigentlich gefällt es mir nicht. Dann zerstöre ich etwas am eigenen Ich. Weil mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit jedem schöpferischen Impuls, der aus dem Ich herauskommt, wächst das Ich. Das Ich ist dieses wunderbare Ding, das sich eigentlich, wenn es einmal angestoßen ist, durch den Schöpfungsimpuls, wenn man so will, sich selbst schafft. Nur sich selbst schaffen kann, niemand anderer. Also was, wenn man es jetzt in biblischer Form nehmen will, durch Gott geschaffen wurde, ist nur der Funke zu dem Ich. Die Möglichkeit selbst etwas zu werden. Ich meine, wir können nicht schaffen unseren physischen Leib, wir können nicht unsere Lebenskräfte schaffen, wir können im Seelischen sehr wenig schöpferisch schaffen, aber ein bisschen immerhin schon. Aber was wir und nur wir erschaffen können, ist unser eigenes Ich, unsere eigene Individualität. Die kann niemand für uns andere für uns machen, keine Götter oder sonst wer. Und mit jedem Schaffensprozess, der immer zugleich einen Überfluss erzeugt, also das heißt zumindest im Seelischen wird was geschaffen, zugleich aber das Ich auch größer macht. Wenn ich den zurücknehmen wollte, den Impuls, heißt das, dass ich mein Ich wieder verkleinere. Dass ich an der Auslöschung meines Ichs wieder arbeite. Also daher ist ein Impuls, ein Entschluss, den ich aus dem Ich gefasst habe, für mich selber absolut verpflichtet. Dazu brauche ich keine Instanz darüber, die sagt, du hast jetzt nicht und du hast deine Aufgabe verfehlt. Selber muss ich mir das eigentlich dann sagen. Und das ist nicht immer leicht, das durchzuziehen, das ist auch klar. Aber das ist auch das Ich, das ist auch das, was das Ich sozusagen durch das Schicksal immer wieder einfordert. Wenn das schon passiert ist, dass ich mir irgendwo wieder was verkleinert habe, weil ich in die andere Richtung rein und meinen wahren Impuls vergessen habe, klopft das eigentliche Ich immer wieder an und sagt, hallo, da ist was, wach auf, vergiss nicht oder erinnere dich wieder an das, was du eigentlich wolltest. Weil das Problem ist, der größte Teil von unserem Ich steckt in Wahrheit immer noch dort, wo wir als Kind waren, bis wir als Ich aufgewacht sind. Dort sind wir zu Hause, dort ist das wirkliche Ich zu Hause. Und wir wissen eben nichts davon, das ist das Problem. Das heißt, wir haben das Paradoxon, dass wir uns eigentlich nicht kennen oder kaum kennen. Weil jeder wird sagen, ja, ich habe ein Ich. Und dann kommt, ja, ich möchte im Leben das und jenes und das taugt mir nicht. Das ist aber alles Ego, das ist nicht das Ich. Das Ich ist das, ja, das Genie in uns, wenn man so will. Der Genius, der schöpferisch tätig sein muss in, auf allen Lebensbereichen. Was auch immer, es hat nicht nur was mit Kunst zu tun. Sondern der einfach was ganz Neues in die Welt gibt und das eigentlich der Welt schenkt.
Kreativität
in allen Bereichen. Und heute, was ist heute die wichtigste Kreativität? Die wichtigste ist, im sozialen Leben kreativ zu sein. Wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Weil da taugt keine Schablone mehr. Keine fertige Regel, so macht man das, so tut man das. Da geht nur, ich begegne dem anderen Ich. Und wir gemeinsam schaffen jetzt unsere soziale Situation erst. Und wenn das gelingt, dann entstehen neue geistige Gemeinschaften,
die nichts mehr zu tun haben mit Volkstum oder sonst irgendwas, die können das benutzen als Basis, ich sage nichts gegen Volkstum oder so, aber sie brauchen das nicht mehr als alleinige Stütze. Es kann unterstützend sein, aber es macht nicht ihr Wesen aus. Wenn ich sage, ich bin so, weil ich bin Österreicher, dann bin noch nicht ich. Frage, was immer der Österreicher ist, aber wurscht.
Aber immerhin Österreicher.
Ja, aber immerhin Österreicher. Oder ich bin Wiener und nur Wiener, dann hat das mit mich noch nichts zu tun. Ich bin gern Wiener. Mit allen Plus und Minus, aber das hat mit meinem Ich nichts zu tun. Also ich sage, gut, das hat schon einen Grund, wenn ich das ausgesagt habe, dass ich in Wien bin, aber dann versuche ich das zu nützen, aber auf meine Art. Und das geht es. Also das, im Grunde ist das auch der Kern der ganzen Anthroposophie und das geht's. Also die Geisteswissenschaft, die Rudolf Steiner versucht hat, in die Welt zu stellen, eben wirklich zu erkennen, was ist das Geistige des Menschen namentlich und wie hängt es zusammen mit dem Geistigen, was er rundherum noch gibt. Wenn der ganzen Welt eigentlich ein Geistiges waltet. Das ist zwar halt verpönt, davon zu reden, aber eigentlich ist es relativ offensichtlich da. Weil ich meine schon die Tatsache, dass Bewusstsein da ist in anderen Menschen, in Tieren oder so, das kann man schwer leugnen. Also da ist zumindest schon was Seelisches da, aber die Frage ist, was bringt das alles hervor? Wenn die Naturwissenschaft sagt, eine Naturgesetze, dann muss ich mich gleich fragen, was ist ein Naturgesetz? Ein materielles Ding sicher nicht. Also es ist was Geistiges eigentlich. Das ist halt das unterste Zipfel vom Geistigen. Das heißt, Naturwissenschaftler sind eigentlich Geistesforscher. Die Physiker sind auf das draufgekommen. Das sind die Ersten, die das erkannt haben, dass sie eigentlich nicht mit materiellen Dingen sich beschäftigen, sondern das ist nur die Krücke, aber sie tauchen durch, sie tauchen in ein Geistiges auf. Und dieses Geistige stellen sie sich eben nicht bloß als bloßes Gedankenleben vor, wie wir es heute haben, sondern als eine zugleich wirksame Kraft in der Welt. Das ist nämlich der Unterschied dann. Weil wir kennen eben vom Geistigen her, wenn man fragt, was verstehst du unter Geist, dann meint man meistens Neo-Geistes-Denken irgendwo. Und von dem wissen wir, dass das eigentlich sehr blass und jedenfalls kraftlos ist. Nicht? Weil kann man nur so viel denken, deswegen wird es noch nicht passieren. Kann man denken, hebe dich. Ja, tut es nicht, da muss ich schon hingreifen. Oder mit dem anderen sagen, gehebst du. Also unsere Gedanken sind kraftlos. Der Geist, der in der Natur wirkt, hat gedankenartigen Charakter, ist aber zugleich tätige Kraft, ist also auch Naturkraft. Das heißt, Naturgesetz ist zugleich Naturkraft auch. Und das hat die Physik erkannt, dass das eigentlich die Grundlage ist. Und der Rest ist Erscheinung. Das heißt, wenn diese Kräfte zusammenwirken, in einer entsprechenden Konfiguration, dann entstehen solche Erscheinungen, auf die man sogar sitzen kann. Gott sei Dank. Also wir sind sehr knapp dran, dass wir eigentlich in einem breiteren Maßstab wieder ein Verständnis fürs Geistige bekommen könnte und dadurch erst erkennen kann, was das eigene Ich ist, weil das eigene Ich ist eben purer Geist. Purer Geist heißt auch, nämlich, wenn ich jetzt noch weitergehe, heißt es in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Naturgesetze, das eigentlich Geistige ist ja gar nicht das Naturgesetz als Kraft selber, sondern der schöpferische Impuls, der dieses Gesetz hervorgebracht hat, das ist das eigentlich Geistige. Weil wo kommt der her überhaupt? Weil der muss irgendwie in die Welt getreten sein, dieser Impuls. Denn Physik ist ja heute klar, es könnte auch andere Naturgesetze geben. Gibt es ja viele Untersuchungen darüber, wie würde die Welt ausschauen, wenn die Naturgesetze anders wären. Weil das ist also eine der großen Rätselfragen, warum sind sie gerade so, wie sie sind. Also es ist...
Mittlerweile erkennt man, es besteht nicht die Notwendigkeit, dass die genauso sein müssen, wie wir sie jetzt erkennen. Es wären auch andere Welten denkbar. Also die Frage, warum haben wir gerade die, die wir haben? Das heißt, der Geist ist eigentlich weiter, geht weiter als das, was sich jetzt in unserer Erscheinungswelt manifestiert. Es ist eine Auswahl in gewisser Weise aus den Möglichkeiten und der Geist als solcher ist wesentlich reicher. Und das heißt, es sind andere Welten möglich. Durchaus Naturwissenschaftler, die natürlich auf eher naturwissenschaftliche Weise davon reden, naja, der Kosmos ist also einmal entstanden, der Urknall ist ja ein beliebtes Bild dafür. Gut, der wird aber auch einmal vergehen. Und dann wird ein neuer Kosmos entstehen mit anderen Eigenschaften, mit anderen Naturgesetzen. Mit solchen Dingen beschäftigt man sich natürlich sehr spekulativ, aber trotzdem sehr konkret denkend. Wie könnte das sein, dass sich zum Beispiel die Naturgesetze jetzt metamorphosieren, weiterentwickeln? Und dann auf dieser Basis einen neuen Kosmos hervorbringen. Physiker haben da keine Scheiße mit dem zu beschäftigen. Aber hört man davon irgendwo was in den Schulen oder sonst wo? Nein.
Höchstens in der Raumfahrt.
Ja, ja. Aber da haben wir nur relativ die banalste Situation, da kommen wir halt mit der Newtonschen Mechanik relativ gut aus. Das heißt, das sind relativ die Banalitäten. Also da gibt es unheimlich viel zu entdecken und das wollte eben Steiner, eine wirkliche Geisteswissenschaft, nicht in dem Sinn der Geistes. Ich sammle halt die Ideen, die die Menschheit so im Laufe der Zeit hervorgebracht hat, sondern ich will eine wirklich wissenschaftliche Untersuchung dessen, was Geist überhaupt ist. Und daher insbesondere dessen, was das Ich ist, weil das Ich eben purer Geist ist. Und da stehen wir am Anfang, wirklich am Anfang. Und um das zu verstehen, muss man natürlich auch verstehen, wie sind diese ganzen Dinge, die jetzt da durch dieses Schema angedeutet sind, wie sind die zuvor einmal entstanden? Weil die sind auch aus dem Geistigen entstanden, bevor einmal unser Ich überhaupt da war. Und in diese Situation sind wir hineingestellt und man kann sich jetzt fragen, warum stehen wir da drinnen und welche Konsequenzen hat das für uns? Dann kriegen wir vielleicht also ein bisschen einen Zugang, was mit unserem Ich möglich ist, oder auf welcher Schiene wir da irgendwo eingestiegen sind in die ganze Geschichte. Weil wenn man jetzt als Geisteswissenschaftler versucht, also die Engelhierarchien ernst zu nehmen, dann muss man wissen, das sind auch Ich-Wesen. Das ist höherer Natur, aber sie sind auch Ich-Wesen. Was unterscheidet sie von uns zum Beispiel? Und da gibt es wesentliche Unterschiede. Sie sind in gewisser Weise höher als wir, das heißt, sie verfügen über viel mehr Schöpferkraft als wir in gewisser Weise, aber ihnen fehlt zum Beispiel diese ganz starke Freiheitsmöglichkeit, die der Mensch hat. Die haben sie alle nicht. Sie sind viel mehr unmittelbar abhängig von dem, was da aus einer schöpferischen Quelle durch diese ganzen Hierarchien durchfließt. Und wir als Menschen waren das lange Zeit auch. Aber in dem Ich, in unserem Ich, ist noch was anderes. Ein unmittelbarer Zugang zum Schöpferischen, der nicht sozusagen gefiltert da herunterrinnt. Das ist also einer der Unterschiede zwischen diesen Ich-Wesen. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier in eine Sphäre versetzt sind, wenn man so will, wo wir die Möglichkeit haben, uns von dem auch ganz abzuschirmen. Freiheit heißt auch, wir machen uns frei von dem allem. Kein Gott kann uns was da reinreden. Freiheit heißt, dass wir sozusagen die eigene Entscheidungsmöglichkeit haben und nicht geleitet werden von da, wenn wir es nicht wollen. Wir können uns jederzeit hinwenden, aber
Aber wir können auch sagen, na, jetzt entscheide ich selber. Mit allen Konsequenzen. Und das ist nur möglich, wenn es den ganzen Pinkel da unten gibt. Der ist sozusagen die Kraft, die uns losreißt von dem. Oder durch die wir uns losreißen können von dem. Und das heißt, wir sind die, die so den Balanceakt haben. Über den Abgrund. Da geht es steil hinauf und da geht es steil hinunter. Und auf dem Sims stehen wir. Und das ist halt die Frage, was mit uns passiert. Ja, das ist so ein Einstieg in das Thema. Also wir hatten uns jetzt in den letzten Vorträgen also konkreter beschäftigt damit, wie man diese Kräfte nützen und verwandeln kann. Und ob es dazu zum Beispiel in der Bibel oder wo Anregungen dazu gibt. Wenn man diese Schriften liest, dann findet man nämlich Anregungen dazu auch. Das heißt natürlich nicht, dass uns das erspart, jedem einzelnen Ich seinen Weg zu finden und das zu tun, aber wir haben zumindest Fingerzeige dazu, die uns helfen können, die so ein bisschen einmal eine Anregung sind, weil die brauchen wir halt. Das Schöpfen aus nichts ist halt so ein bisschen schwer immer. Also ein bisschen Orientierungshilfe ist ganz gut und je mehr man sich übt darin, desto mehr Vertrauen kriegt man, ins Nichts hineinzuspringen sozusagen und aus dem was zu holen. Aber das Vertrauen man meist langsam kriegen und da ist es gut zu sehen, wie haben andere darüber gedacht und gesprochen und was ist da überliefert und dann merkt man, man ist nicht allein. Und gerade im Neuen Testament ist vieles in den Aussprüchen des Christus drinnen, das genau auf diese Dinge hindeutet. Weil letztlich im Christentum das zentrale Element ist in Wahrheit dieses Ich. Das kommt nur nicht so deutlich heraus. Das muss man erst lesen lernen, dass es um das besonders geht. Das ist auch, da ist die große Differenz eben mit dem Islam zum Beispiel. Weil der sagt, und aus seiner Perspektive völlig richtig, wenn wir das zulassen, dass der kleine Kerl da herumfuhrwerkt und vielleicht die ganze Schöpfung ruiniert. Das dürfen wir nicht zulassen, wir müssen schauen, dass die Führung von da oben kommt und den am Gängelbandel hält und sagt, was recht ist. Das heißt sozusagen, wenn du dich auf das einlässt, dann wird sicher die Schöpfung gelingen. Und bei unseren christlichen Konfessionen ist es im Großen und Ganzen, wenn man ehrlich ist, auch noch so. Obwohl es nicht dem Geist des Christentums entspricht. Aber als meistes ist doch immer, meine Lieben, baut auf das da oben, er wird es machen. Und er wird es nicht machen. Zu unserem Heile nicht machen. Weil er uns sonst die wesentliche Entwicklungsmöglichkeit, die er uns erst zu wirklichen Menschen macht, nehmen würde. Unsere Freiheit. Und also das hängt durchaus daher auch mit den aktuellen, sage ich mal, geistigen Auseinandersetzungen da. Daher ist es gar nicht schlecht, dass wir jetzt wieder einmal so eine Auseinandersetzung mit dem Islam haben. Und es wäre gut, sich geistig damit auseinanderzusetzen, was diese Impulse bedeuten.
Na, das ist.
Das ist gut. Passt. Also, solche Dinge kommen nicht zufällig. Ich habe das Gefühl, unsere Ich hier alle gemeinsam provozieren solche Situationen, dass es solche Konflikte in der Welt gibt und dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Weil wir einfach, wenn wir es nicht freiwillig schon von Haus aus tun, halt wieder mal ein bisschen einen Zwang dazu brauchen, dass uns das täglich präsentiert wird.
Habt ihr jetzt eigentlich schon was gemacht zu den Seligpreisen?
Ja, 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 wir haben die ersten zwei gemacht, also die sich auf den physischen Leib und auf den Ätherleib beziehen. Also das heißt, und ich wollte eigentlich heute ursprünglich auch aufs nächste gehen, also auf die dritte Seligpreisung. Das ist eben so ein Beispiel, also in Matthäus-Evangelium gibt es die Bergpredigt mit den neuen Seligpreisungen. Im Lukas-Evangelium gibt es nur vier, aber in der Bergpredigt gibt es neun Seligpreisungen. Und die geben gewisse Hinweise auf die Verwandlung dieser Dinge irgendwo. Wie das Ich das benutzen kann, um das zu verwandeln, ich sage es jetzt einmal nur grob anzudeuten. Also wir haben zum Beispiel die erste Seligpreisung besprochen, da geht es um die Bettler um Geist, oder meistens ist es übersetzt, selig sind, die arm sind an Geist, denn ihre ist das Himmelreich. Eigentlich schwer zu verstehen irgendwo. Also die Norm. Ist das damit gemeint oder nicht? Nein, das ist eigentlich nicht damit gemeint. Obwohl, sagen wir es, dass manchmal die Norm, das heißt, die nicht so intellektuell belastet sind, mehr im geistigen Sinn. Nein, ganz, ganz ernst. Also wenn ich sehe, in unserem Behinderteninstitut, da sind welche, die natürlich intellektuell ist nicht sehr viel los. Aber die sind viel mehr im Geistigen. Das merkt man. Das merkt man namentlich, also wenn es dann irgendwelche künstlerischen Dinge oft machen, was da oft hereinkommt, das ist großartig. Das glaubt man nicht. Da ist echt was drinnen.
Im Sozialen sind sie oft
auch. Im Sozialen sind sie, ja, ja, richtig. Mhm. Ich meine, es gibt da schwierige Fälle, wo dann was anderes Geistiges reinkommt, gibt es auch. Also es gibt auch Fälle, wo dann irgendwas, wenn man es jetzt so ausdrücken würde, so Dämonisches geradezu reinkommt. Also von den Kräften da unten. Es kann auch sein. Und da das Ich nicht genug eingreifen kann, hat es keine Herrschaft darüber. Aber das heißt schlichtweg, die Armen im Geiste sind eigentlich wir heute die Intellektuellen, die sind die Armen im Geiste. Weil der Intellekt eigentlich der abgestorbene Geist ist. Und das hängt damit zusammen, dass er, das haben wir sehr ausführlich besprochen, dass er ganz fest also an das physische Gehirn gebunden ist. Der Geist als solcher ist nicht unmittelbar ans physische Gehirn gebunden. Das wäre ein eigenes Thema, das näher zu untersuchen, wie das ist. Weil das ist auch nicht jetzt wieder so ein Hokuspokus, also der Geist schwebt da drüber irgendwie. Das geht stufenweise. Ich meine, da gibt es das Gehirnwasser zum Beispiel, das eine große Rolle spielt. Da gibt es den Atemrhythmus, der eine Rolle spielt. In dem allen lebt Geistiges drinnen. Da gibt es die Blutwärme, in dem was Geistiges drinnen lebt. Das heißt, in dem sie unsere Ich-Tätigkeit sehr unmittelbar ausdrückt. Und das alles wirkt dann irgendwann einmal auch aufs Gehirn. Und das Gehirn hält es dann fest, und endlich, wenn es das festhält, dann wird es uns als abstrakter Gedanke bewusst. Und wir sagen, jetzt ist er da. Da ist der Gedanke aber längst abgestorben. Das ist dann der letzte, allerletzte Schatten. Das heißt, schon wenn ich nur einen Schritt zurückgehen würde, erleben würde, wie der Gedanke sich etwa im Gehirnwasser vorbereitet und dort formend und strömend tätig ist, und wenn ich das bewusst erleben könnte, dann war ich schon eine Spur mehr im Geistigen drin, im Erleben des Geistigen. Und das heißt, aber wir sind halt ziemlich abgestürzt, und es kann so weit gehen, dass das, was ja ein Teil der Wissenschaft behauptet, also das Gehirn ist eine Art Biocomputer, der die Gedanken ausschwitzt, was im Übrigen nicht alle Gehirnforscher heute mehr vertreten. Also so stimmt es nicht, man kennt eigentlich genauso gut so, das Denken formt das Gehirn. Und wenn man dem sogar fast zuschauen kann, halt, den Prozess, also man kann es umdrehen genauso. Also sie sind vorsichtiger geworden, aber die materialistischen sagen halt, also das Gehirn denkt. Und wir sind aber dabei, das wahrzumachen, weil wenn dieses Lebendige, der lebendige Geist oder das lebendige Denken tatsächlich das Gehirn formt und Gehirnstrukturen dadurch ausbildet und namentlich Nervenzellenverbindungen ausbildet, wenn die einmal da sind, können die eigentlich automatisch immer weiter Gedanken produzieren. Das ist zwar nichts Geistiges mehr, weil es kommt kein schöpferischer Impuls mehr herein, aber die Fülle an Gedanken, die da drin sind, die können sehr wohl, die funktionieren. Das heißt, wir sind auf dem Weg, Gehirnautomaten zu werden. Das ist zumindest eine Gefahr, die da ist. Das ist auch relativ erstmals in unserer Zeit so stark. Bis dahin war immer noch viel mehr, was eben wirklich aus dem Geistigen hereinkam, allerdings noch nicht so bewusst. Aber vieles, was heute also an einseitig materialistisch-wissenschaftlichen Feststellungen da sind, sind eigentlich fast also Prophezeiungen, was passieren könnte, wenn wir vergessen, unseren Geist auszubilden. Dann passiert es. Und das heißt, die erste Seligpreisung weist uns darauf hin, einmal erstens zu erkennen, dass wir arm am Geist sind und dass wir uns aktiv bemühen müssen, um den Zugang zum Geistigen wieder zu finden. Das heißt, dass wir, wie es Steiner danach übersetzt, dass wir Bettler um Geist oder Bittende um den Geist sein sollten eigentlich oder werden müssten in unserer Zeit. Das heißt, dass wir aktiv uns dem wieder zuwenden. Weil in der Bitte darum ist bereits ein aktiver Prozess. Da ist nicht nur der Verlust. Also der erste Teil ist einmal sozusagen die Diagnose. Gut, wir haben das Geistige relativ verloren, das bis jetzt noch mehr oder minder unbewusst auf die Menschheit gewirkt hat. Damit wir es mit dem Ich bewusst sein wollen können, mussten wir es aber auch verlieren. Weil solange es unbewusst irgendwie da ist und die Kunst und in alles Mögliche einfließt, dann braucht es ich eh nicht viel tun. Dann fließt es halt unbewusst. Das kommt also dann durch die Hilfe von oben. Aber wenn wir sagen, so, aber jetzt stehen wir da als freie Menschen, ich muss den Zugang finden, dann geht es erst ab dem Moment, wo wir das andere verloren haben. Dort stehen wir, also sind wir arm am Geist, aber wir sollten, könnten bittend um Geist werden. Und bitten heißt nicht, bitte macht's für uns, sondern das ist so wie ein richtig verstandenes Beten, ist es eigentlich eine innere Aktivität, die aufbringt. Der Nutzen des Gebets besteht eigentlich nicht darin, dass ich sage, also der liebe Gott soll das jetzt alles für mich machen, sondern es ist eigentlich die Seelenkraft, die ich im Gebet aufbringe, die ist das Wirksame. Nicht, dass jetzt irgendwer kommt und sagt, ja, ich mache schon für dich. Sondern, dass ich mich aufraff, erstens zu sehen, die geistige Welt ist viel, viel reicher und ich muss mir den Zugang erinnern, ich muss mich eher aktiv zuwenden. Und im Gebet zum Beispiel tue ich das. Das ist eine der Möglichkeiten. Ich kann es in der Meditation tun oder sonst wie auch immer. Aber ich muss aktiv werden. Das ist im Grunde die Botschaft der ersten Seligpreisung. Und die der zweiten, die wir das letzte Mal besprochen haben, ist, dass eben die eigentlichen Lebenskräfte, die auch für das lebendige Denken, wo ich also bereits zumindest in der untersten Ebene des Geistigen drinnen bin, die zu erkennen, also die anzuzapfen, das heißt, dass ich die Lebenskräfte in uns Steiner nennt, das den Ätherleib. Das ist aber nichts anderes als die Lebenskräfte in uns und die Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind, die kann ich nicht mehr mit den rein chemisch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten erfassen. Die kann ich nur mit einem, wie soll ich sagen, höheren Erkenntnisvermögen erfassen, mit einem viel mehr bildhaften Denken lässt sich das erfassen. Ansatz dazu war Goethes Metamorphosenlehre zum Beispiel, der hat aus dem geschöpft.
haben die wenigsten bis heute wirklich verstanden, was dahinter steckt, was er mit seiner Urpflanze meint und so weiter. Aber da komme ich zum Erlebnis dessen, was dahinter ist. Und das kann man ganz, ganz konkret ausarbeiten und merken, wie, und man merkt, also wenn man beginnt, also aus diesem wirklich Lebendigen herauszudenken, merkt man sofort, das sind nicht mehr tote, kraftlose Gedanken, sondern die bewirken etwas. Als erstes einmal in mir, sie ändern mich. Die normalen Gedanken ändern nicht viel. Ich denke mir das so oder so. Ja, ich weiß jetzt ein bisschen mehr oder weniger, aber deswegen bin ich derselbe Mensch wie vorher im Grunde. Wenn ich im lebendigen Denken drinnen bin, verändere ich mich.
Wie lautet die zweite Seligpreisung?
Die zweite Seligpreisung lautet ganz genau, selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder es heißt auch, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das habe ich auch letztes Mal gesagt, die Trauer. Die Trauer zum Beispiel meinen verstorbenen Menschen hängt sehr viel mit diesen Lebenskräften zusammen. Weil, warum? Die Lebenskräfte, das ist schon was, was wir mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, bis zu einem gewissen Grad teilen. Wir haben eine Lebensgemeinschaft. Und wenn ein Teil stirbt, dann ist es eine Einbuße in diesen Lebenskräften. Und mit der muss erst fertig werden. Und das ist die Seite, die Trauer verständlich und berechtigt macht und als etwas, mit dem ich fertig werden muss. Und was mir am meisten hilft, ist aber dann, dass ich auch Bewusstsein dafür habe, dass der Tote ja nicht jetzt, wie es heute die Theologie sagt, und da können die wirklich die Wände hochrennen, dass der einfach weg ist im Grunde. Und Hokus Pokus, Gott macht irgendwas mit Auferstehung, irgendwann, irgendwo, aber die zurückbleiben, haben keine Beziehung dazu. Meine, es gibt ja genug andere Theologen, die dann auch sagen, ja, im Grunde ist dann alle Toten fürbitten und das ist alles sinnlos. Und das führt sich auch absurd um und das ist bei den Gläubigen nicht durchzusetzen. Aber im Grunde heißt es, ich verliere jegliche Beziehung zu dem Toten, der da hinübergegangen ist. Weil der ist für mich gar nicht da mehr. Das ist das Problem. Und in Wahrheit ist das nicht. Und das sind auch so Dinge, die so nah an der Schwelle des Bewusstseins sind. Also die Begegnung mit den Toten. Die sind so nahe im Grunde. Das, bitte, das sind die uns nächsten geistigen Wesen. Neben denen, die noch jetzt leben halt. Das sind die Ersten und die Nächsten sind die Toten. Das ist ganz nah. Und wir schlafen nur in unserem Bewusstsein und merken nicht, wie viele Gedanken einfach von dort inspiriert sind. Und wir haben so mit irgendeinem Einfall gehabt. Und wir merken gar nicht, dass das von dort kommt. Und könnten es eigentlich sehr leicht merken. Und natürlich ist die Kommunikation mit den Toten nicht so, wie wir beim Kaffeeplausch sitzen, das ist schon klar. Es entsteht eben dadurch, dass viel entsteht zum Beispiel dadurch, dass die Toten Fragen bei uns anregen. Irgendwas, was mir ein Leben lang selbstverständlich war. Und ich denke mir, wieso ist das so? Muss das so sein? Warum? Wieso auf einmal jetzt kommt mir das alles plötzlich komisch vor? Oder nicht mehr selbstverständlich vor? Das sind oft Impulse von dort, die uns dorthin stoßen. Also, und das sind dann Quellen, die sehr schnell helfen können, die Trauer, nämlich die Trauer im negativen Sinn, das heißt, die nur den Verlust empfindet, umzuwenden, in etwas anderes zu sehen, ja, der Tote ist aber da und schenkt mir ganz andere Kräfte. Und dadurch kann ich auch das im Ätherischen, wie dabei das ja ins Gedankenleben hineinkommt, und Gedankenleben lebt im Ätherleib, in den Lebenskräften eigentlich drin. Was heißt das? Unsere Gedanken, dort wo sie Realität sind, sind Lebenskräfte. Sind dasselbe wie die Kräfte, die uns leben lassen. Da ist ihre Realität. Und Wir können denken, deswegen, weil wir ein bisschen was von den Lebenskräften abzweigen können. Preis dafür ist, dass wir halt kränkeln, dass wir sterben und so weiter. Das ist der Preis dafür, dass wir was abzweigen von den Lebenskräften und es nicht völlig verausgaben, daran den Organismus zu bauen. Das ist der Preis dafür. Aber es sind dieselben Kräfte, aber da kann Zustrom von oben kommen als Hilfe. Gerade also durch die Toten. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kann es andererseits wieder sehr unerfreuliche Gemeinschaften von Lebenden und Toten geben, was heute auch sehr häufig ist. Ich meine, die Bibel hat schon recht, wenn es von Besessenheiten oder so spricht, es sind oft Tote, die da sind. Verstorbene, die man nicht los wird, wenn man eine verkorkste Beziehung zu ihnen hat. Weil man sie vielleicht durch die eigene Trauer ewig bindet, die kommen nicht weiter, die haben eigentlich da was anderes auch noch zu tun, als sie dauernd nur um uns zu kümmern. Und wir klammern uns an sie, dann wird das eine sehr schräge Beziehung. Und dann gehen viele Dinge schief. Viele Probleme, was die Leute haben, hängen mit diesen Dingen zusammen. Und man durchschaut es einfach nicht, wo das herkommt. Und also das waren die zwei Dinge, die wir das letzte Mal besprochen haben, und wir werden es jetzt das nächste Mal beschäftigen damit, was mit der nächsten Ebene ist. Das, was Steiner den Astralleib nennt, mit der hängt die dritte Seligpreisung zusammen, das hat schon einen sehr engen Bezug zu dem, was unser Ego jetzt ist. Das Ego kommt aus dem Astralischen. Warum das astralisch heißt, also sternenmäßig, ist jetzt eine eigene Frage. Da können wir jetzt noch etwas reden, das machen wir das nächste Mal.
Und kann es auch sein, dass die Toten lästig sind, weil sie nicht gehört werden?
Naja, sicher. Also es gibt die verschiedensten Konstellationen. Sie können verzweifelt geradezu sein, wenn sie nicht gehört werden. Und es gibt die anderen, die so im Erdenleben so einfach von der ganzen Denkweise, Lebensweise so materialistisch waren, dass sie sich nicht lösen können von da. Aber auch nicht mehr zurückkehren, weil der Körper ist kaputt sozusagen, es geht nicht. Aber weg wollen sie auch nicht. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, sie an das Seelische der nächsten Verwandten oder der Menschen, mit denen er zusammengelebt hat, zu heften. Und sozusagen so halber an denen kleben zu bleiben. Und sie dazu zu inspirieren, das, was er eigentlich machen wollte und noch erleben wollte, für ihn zu erleben. Das sind sehr ungesunde Verhältnisse dann. Wenn man genauer beobachtet, merkt man das manchmal. Also wie Menschen sich dann verändern. Da ist jemand gestorben und der verändert sich. Hat plötzlich ganz andere Vorlieben, andere Dinge und merkt, es geht aber nicht in eine Richtung, die ihm eigentlich entspricht. Dann hat es damit zu tun, dass ein Toter da dran hängt, der sein Leben eigentlich durch ihn weiterleben will. Das sind Realitäten. Das ist keine Gespenstergeschichten, da kommt nicht das Nachtgespenst, sondern es spielt sich halt in unserem Seelischen ab. Wir sind nicht gewohnt, in unserem Seelischen genügend zu objektivieren. Nicht, weil wir sagen, das Seelische, das ist mein subjektives Erleben. Ja, ein Teil davon schon, aber darin sind auch eben objektive seelische Kräfte drinnen, das heißt, die nicht mit uns zu tun haben, nicht direkt, sondern die anderen Wesen zugeordnet sind, das heißt anderen Toten, ja vielleicht, wenn wir Glück haben, eine Engelwesenheit oder so. Meistens vermittelt dann auch durch Tote. Das ist ein sehr häufiger Fall. Ja, die sind einfach das Bindeglied. Und wir haben sie im Grunde am leichtesten, sie sozusagen im Seelischen zu erkennen, weil wir sie vom Erdenleben her schon kannten. Und wenn wir genug aufmerksam waren auf ihre Seelenkonfiguration, jeder Mensch hat doch so seine Eigenheiten, wenn ich das so sage, damit meine ich nicht nur die äußeren, sondern seine seelischen Eigenheiten. Und einen gewissen Teil davon nimmt er mit nach dem Tod und an dem kann ich es erkennen. Das, nur da muss ich so fein beobachten können, dass das, was durch mein Seelenleben flutet, dass ich da unterscheiden lerne. Ja, das ist eindeutig meins, das ist was anderes. Und vielleicht dann sogar mal erkennen, von wem kommt denn das jetzt? Ja, oft gibt es ja da nicht so viel Auswahl, nicht? Weil meistens werden ja nicht hunderte nahe Verwandte verstorben sein. Also es, die Nächsten ist ein engerer Kreis da. Wenn man mit den Menschen wirklich vertraut war dann und auf das eigene Seelenleben dann aufmerksam genug den Blick richten kann, dann kann man das unterscheiden. Dann beginnt man das zu merken, ganz deutlich. Das ist einfach nur, wie sagt man, moderne Trainingssache. Das ist kein Hokuspokus. Das kann man im Prinzip selber sich dem annähern. Also das ist nicht was, was man jetzt glauben kann oder nicht glauben kann oder glauben muss. Man kann im Prinzip sich dran machen, einfach Übungen zu machen, dass die Konzentration, die Aufmerksamkeit stärker ist. Da kann nichts passieren, das erfordert kein Bekenntnis zu irgendwas, außer zum Bekenntnis, ich will meine Aufmerksamkeit steigern, nichts anderes. Sonst muss man nichts weiter glauben. Ich muss nicht einmal ans Seelische, ans Geistige glauben, das werde ich dann eh merken, oder nicht.
Kannst du schnell noch so eine Übung sagen zum Abschluss?
Naja, die einfachste und beste Übung ist das, was Steiner bei den Nebenübungen angibt. Die erste Nebenübung, die Gedankenkontrolle. Ah, ja. Mit der fängt es an. Mit der kommt man schon immens weit. Also da geht es um nichts anderes. Die Übung besteht darin, einen einfachen, überschaubaren Gedanken über einen bestimmten Zeitraum festzuhalten im Bewusstsein und alle anderen Gedanken nicht zuzulassen. Wenn man das ist ganz simpel, aber am Anfang sauschwer. Weil es kommt sofort, gerade wenn man das üben will, kommt alles. Als erstes kommt, ist das jetzt besser? Es zieht. Dann leitet den. Ja, es ist lang. Ja, es ist immens langweilig.
Die ganze Woche mit einem Löffel.
Ja.
Langweilig.
Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und die Übung ist aber umso wirksamer, je langweiliger das Ding ist. Weil wenn es wenigstens noch was Interessantes ist, von dem ich fasziniert bin. Aber was habe ich dann? Dann hält mich das Ding fest. Und nicht die Kraft, die ich selber aufbringe. Die Kunst besteht darin, dass ich selber als Übung, so wie man es halt außen mit den Handeln macht, was eigentlich auch Fahrt ist, immer dasselbe. Na oder? Eben. Also geht es darum, nur einen ganz simplen, faden, blassen, langweiligen, unnötigen Gedanken festzuhalten. Und das vielleicht 5 Minuten lang. Wenn mir das wirklich gelingt, dann habe ich eine andere Möglichkeit, mit meinem eigenen Seelenleben umzugehen und aufmerksam zu sein. Und auch einzelne Gedanken, die durchflutzen, einmal festzuhalten und mir die anzuschauen und alles andere, was stört, beiseite zu schieben. Weil das Problem bei diesen Dingen ist, dass oft so der Gedanke schneit einfach so irgendwie durch und ist schon wieder weg. Der bleibt nicht jetzt da stehen und sagt, ich bin der Poldi-Onkel, bitte hörst mir jetzt endlich zu. Mensch, du willst doch was wissen, also warte, nein, so passiert das nicht. Sondern das zieht durch und ist ein Fingerzeig irgendwo. Und wenn ich nicht aufmerksam bin, zieht es wieder vorbei. Und ist weg. Das heißt, wenn ich so eine Übung mache, gelingt es mir leichter, das festzuhalten. Oder festzuhalten ist gar nicht der richtige Ausdruck, sondern mich mit dem Gedanken mitzubewegen. Das ist es nämlich eigentlich. Der wird jetzt nicht fixiert und eingespannt, sondern ich lerne mitzugehen mit dem Gedanken und dabei zu bleiben. Ich springe halt dann sozusagen auf den Zug auf. Oder wenn mit gleichem Tempo neben dem Zug mit, dann bin ich auch immer auf gleicher Höhe und habe das Gefühl, er steht neben mir. Und so mache ich noch und der ist schon wieder weg. Also
Das ist eine ganz simple Übung. Und bevor die nicht wirklich funktioniert, hat alles andere im Grund überhaupt keinen Sinn. Da brauche ich mir weitergehende Meditationen oder was im Grund keinen Kopf zerbrechen. Wenn das nicht einmal funktioniert. Und es ist aber auch kein Schande, dass das 20 Jahre lang vielleicht nicht funktioniert. Es geht nur darum, dran zu bleiben. Also dann komme ich weiter. Eine viel andere Möglichkeit gibt es nicht.
Also jeden Tag 5 Minuten löffeln, oder?
Ja.
Und wann darf ich dann das Besteck nehmen?
Da darfst du dann einmal einen Bleistift nehmen, oder? Ja, nein, es ist guter Zeit beim Selben zu bleiben. Also ich würde sagen, einmal einen Monat wäre gut, beim Selben zu bleiben und dann zu wechseln. Ja.
Das ist hart.
Ich meine, schau, wenn das gar nicht geht, wenn ich merke, und einen Tag mache ich es, drei wieder pfeife drauf, weil ich erstens gar nicht daran denke und weil es eh so fad ist, dann muss ich am Anfang vielleicht öfter wechseln oder was. Es wird nicht so einen großen Erfolg haben, aber dann taste ich mich halt heran. Also man muss auch mit Geduld mit sich haben und man muss nicht jetzt immer da das Maximum von sich fordern, das man dann eh nicht einhält. Weil da sind wir wieder dann, wenn ich mich entschließe, dann sollte ich dabei bleiben. Weil sonst ist fürs Ich eigentlich nicht gut. Also es ist immer so halbert anfangen und dann noch anderthalb Tage wieder, nein, eigentlich ist man jetzt fad. Das ist dann eher schlechter, als wenn man gar nichts macht.
Was ich schon, was ich selber, also für mich persönlich
glaube,
bin, ist, dass ich gar nicht glaube, dass es immer umsetzbar sein muss, also dass man es ständig macht, jeden Tag. Weil, wenn du den Gedanken weiterspinnst, es gibt 6 Nebenwirkungen,
ja.
Wenn du jetzt dann sagst, okay, mach die Gedankenübung jeden Tag, dann musst du dir schon fragen, warum hast du dann nicht gleich die Gefühlskontrolle? Oder die
Ja.
Warum machst du nicht
abhängig?
Nein. Da bin ich für mich draufgekommen, okay, jetzt habe ich langsam kapiert, warum das vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist, und das auch in den ganz expliziten Anweisungen von Steiner, also wenn
ja.
man das so ernst nimmt, ja, eigentlich nur monateweise durchgeführt werden. Ja.
Ja.
Eins nach dem anderen, im Rad sozusagen. Ja.
Ja.
Und,
nur irgendwann muss sie ja alle präsent haben. Nummer 1, Nummer 2 ist sicher zu sagen, dass man heute wirklich jeder seinen individuellen Zugang finden muss. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu nachlässig mit sich selber ist. Dass man es nicht als Ausrede benutzt für ich mag eigentlich nicht. Also das, ich weiß.
Was nämlich was ich jetzt aus einer anderen Fälle habe, ist nämlich das, man kann ja ständig an allem arbeiten. Also wenn du zu viele Baustellen hast, egal mit was, suchst du da immer Konzepte.
Ja, keine Frage.
Von Gewohnheiten oder jetzt
keine Frage. Keine so. Frage.
Wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst, dann hast du das Problem, du merkst immer
den Unterschied. Keine Frage.
Genau, ja.
Keine Frage, die Margarita war zeitlang immer so lieb, hat es mich dann immer gefragt, du darf ich heute auch mal aussetzen. Ja, na sicher. Sicher. Und man muss ja sagen, jetzt hat was anderes Priorität und weil es hat auch keinen Sinn, wenn man einfach entkräftet, auch geistig schon entkräftet ist durch die Anforderungen, die halt sonst da sind, und jetzt ziehe ich das mit Gewalt auch noch durch. Wenn es nicht funktioniert, ich muss wissen, es hält mich auf, natürlich, aber ich muss auch gewisse Duldsamkeit natürlich auch mit mir haben.
Das funktioniert vielleicht genau
in
der Verbissenheit.
Ja, nein, also es funktioniert vor allem dann nicht, wenn man was erzwingen will. Weil in Wahrheit ist dazu, um das durchzuhalten, schon eine gewisse Reife notwendig. Also das heißt, eine gewisse Übung im Durchhalten überhaupt und im klar unterscheiden, also wann muss ich welche Priorität setzen und so weiter. Da muss ich schon sehr sicher drinnen sein. Weil sonst kommt genau das, ich fange mit Enthusiasmus an, ich will mich ja geistig entwickeln und ich tue und die ersten zwei Tage, ja, oh, und da ist der Enthusiasmus von, ich will was tun, aber dann wird es fad und dann mache ich mir 100.000 Ausreden, warum es nicht geht. Dann bin ich einfach im Grunde noch gar nicht so weit, dass ich die Übung machen sollte, in Wahrheit, wenn man es genau nimmt. Dann müsste ich eigentlich noch Vorübung überhaupt in Durchhaltevermögen und Disziplin machen. Letztlich. In ganz äußeren Dingen vielleicht. Man kann viel Sachen machen. Also, wo ich sage, ich richte mein ganzes Leben so ein, dass gewisse regelmäßige Punkte zum Beispiel drinnen sind. Wenn wer ein Mensch ist, der so gern aus dem schöpferischen Chaos lebt, dem wird es vielleicht ganz gut tun, dass er mal eine gewisse, ohne jetzt alles Chaos auszuschließen, weil dann sind wir Maschinen, aber eine gewisse Ordnung hineinzubringen, eine gewisse Regelmäßigkeit, dann ist das vielleicht einmal ein wesentlicher Punkt. Oder zum Beispiel, dass ich schaue, dass ich nicht, selbst aus bestem Interesse, ich interessiere mich ja so für Anthroposophie, ich renne dorthin, ich renne dahin, ich mache das, ich mache dieses, ich mache jenes. Und glaube, das bringt mich irgendwo weiter. Da renne ich im Grunde von mir selber davon. Wenn ich sozusagen einen Stress mache, dass ich eins nach dem anderen inhaliere, sondern dann bewusst sage, ich beschränke mich auf gewisse Dinge. Und sag, aber eigentlich muss ich jetzt selber was machen, nicht mehr nur überall eine neue Anregung holen und morgen schon die nächste. Sondern einmal eine herzunehmen und zu sagen, mit der probiere ich es. In diesem Sinn, ja. In diesem Sinn tun wir das nächste Mal weiter.